Guckt ihr gern so Preisverleihungen? So jetzt, so Ende des Jahres, kommt ja immer mal der Deutsche Fernsehpreis oder dann gibt es den Bambi oder die Oscar-Verleihungen. Und bei diesen Verleihungen gibt es immer diese Menschen, die mit diesen wichtigen Umschlägen kommen, auf die Bühne, irgendwelche Worte noch sagen. Meistens sind die auch bekannt, Vorjahressieger, bekannte Musiker. Aber in dem Moment geht es nicht um die Person, die da redet. Egal wie gut die ihren Auftritt macht, es geht um diesen Namen auf dem Zettel in dem Umschlag. Und alle wollen wissen, wer hat gewonnen, wer steht auf diesem Zettel. Und an so eine Szene musste ich denken, als ich mich mit den Bibeltexten für heute beschäftigt habe. Aus Markus 1. Im Buch des Propheten Jesaja heißt es: Ich sende meinen Boten vor dir her. Er wird dein Wegbereiter sein. Hört eine Stimme, ruft in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, ebnet seine Pfade. Das ging in Erfüllung, als Johannes der Täufer in der Wüste auftrat und die Menschen aufforderte, umzukehren und sich taufen zu lassen, um Vergebung der Sünden zu empfangen. Die ganze Bevölkerung von Judäa und die gesamte Einwohnerschaft Jerusalems kamen zu ihm in die Wüste. Sie bekannten ihre Sünden und ließen sich im Jordan von ihm taufen. Johannes trug ein Gewand aus Kamelhaar und um seine Hüften einen Ledergürtel und lebte von Heuschrecken und wildem Honig. Er verkündete: Nach mir kommt einer, der ist stärker als ich. Ich bin es nicht einmal wert, mich zu bücken und ihm die Riemen seiner Sandalen zu lösen. Ich habe euch mit Wasser getauft, er aber wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. So ein bisschen erinnert mich Johannes an diese moderierenden Personen bei Oscars oder irgendeiner anderen Preisverleihung. Die kündigen jemanden an mit einer noch viel wichtigeren Rolle. Und tatsächlich wusste Johannes, als er so angefangen hat, zu sprechen vor den Menschen, nicht, wer ist denn mein, ich nenne es mal Nachfolger? Wer ist denn dieser Mensch, auf den ich da eigentlich hinweise? Und ja, dann tauft er Jesus, aber auch dann hat er vielleicht noch Zweifel. Obwohl er diese Taube kommt, wir lesen davon, dass Johannes später, als er im Gefängnis saß, Leute zu Jesus schickt: Hey, bist du der, auf den wir warten? Oder kommt da noch jemand anderes? Und Jesu Zeichen und Wunder, die er tut, zeigen: Hey, ne, ich bin derjenige. Aber es gibt einen Text, der diesen, ich nenne ihn mal Moderator, schon viel, viel früher vorhersagt, aus Jesaja 40, den möchte ich euch nicht vorenthalten. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet herzlich mit Jerusalem, sagt über die Stadt: Eure Leidenszeit ist zu Ende, ihre Schuld ist restlos abgezahlt. Denn für all ihre Vergehen wurde sie vom Herrn doppelt bestraft. Eine Stimme ruft: Bahnt in der Wüste einen Weg für den Herrn. Ebnet unserem Gott eine Steppe in eine Straße. Alle Täler sollen aufgefüllt werden, Berge und Hügel abgetragen. Das wellige Gelände soll eben werden und das hügelige Land flach. Der Herr wird in seiner Herrlichkeit erscheinen, alle Menschen miteinander werden es sehen, denn der Herr selbst hat es vorhergesagt. Seht, Gott der Herr kommt mit aller Macht und herrscht mit starker Hand. Seht, mit ihm kommt sein Volk, die er befreit hat, ziehen vor ihm her. Wie ein Hirte weidet er seine Herde, die Lämmer nimmt er auf seinen Arm und trägt sie an seiner Brust, die Muttertiere führt er sicher. Ein Text von Jesaja, ein Zuspruch an Israel erstmal, muss man sagen. Das Volk Israel war in dieser Situation aus Jerusalem vertrieben, aus ihrem Land vertrieben und in Babylonien war zumindest die Oberschicht gefangen, die Landbevölkerung hatten sie da gelassen, weil irgendwer muss ja das Land bewirtschaften. Ungefähr 580, 590 Jahre vor Jesus. Und in einer Zeit der Hoffnungslosigkeit und Schuld schenkt Gott durch diese Verse seinem Volk Hoffnung darauf, dass sie in Bälde befreit werden. Und schon im Buch von, oder zur Zeit von Jesaja erfüllt sich das, als der persische König Kyros die Babylonier platt macht und den Tempel wieder aufbauen lässt. Die Leute dürfen wieder nach Hause. Es erfüllt sich schon im Alten Testament. Und trotzdem benutzt Markus hier diese Worte, um Johannes den Täufer einzuleiten. Denn die Menschen haben diese Worte auch nicht nur für die derzeitige Situation gedeutet, sondern auf die Zukunft. Das heißt, Johannes hat eine ganz schöne ganz schön Rucksack an Verantwortung hinter sich. Weil die Menschen kennen diese Texte. Das wurde gelesen in den Synagogen, im Tempel und die Erwartungen sind hoch. Eine Stimme in der Wüste, die Hoffnung und Zuversicht verbreiten soll. Ein Licht in der Dunkelheit. Johannes ist ein Licht, das auf ein größeres Licht hinweist. Und dabei ist er ja selber ja, ziemlich prominent. Also ich meine, die ganzen Leute wandern, pilgern zu ihm in die Wüste. Ein Mann, dessen Geburt schon eine Attraktion war. Also Vater, Mutter, beide überaltert. Papa ist im, ja, hat in der Gemeinde gearbeitet, war Priester und hatte da seinen Dienst. Und plötzlich ist dieser Engel da und sagt, du, die Elisabeth, lieber Zacharias, die wird noch schwanger werden. Du wirst noch Papa. Es hat ihm dann die Sprache verschlagen. Und das Ganze war erst vorbei, als der Name des Kleinen dann raus war, Johannes. Ein Name, den niemand in dieser Familie hatte. Völlig ungewöhnlich. Sie pilgern zu einem Mann, der irgendwie neue Trends mit Kamelhaarumhängen setzt und Foodblogger mit Heuschrecken ist. Also, wo man denkt, okay, wieso gehen die zu dem? Aber hier steht Jerusalem, ganz Judäa, also da waren Massen scheinbar unterwegs, in die Wüste. Und trotzdem hat er dieses klare Ziel, trotzdem verliert er irgendwie nicht die Bodenhaftung, sondern er weist auf dieses andere Licht hin. Er dreht den Scheinwerfer weg von sich selbst auf jemand anderes, auf diesen Messias, auf den, der Israel trösten wird, der es befreien wird, auf das wahre Licht. Das Markus-Evangelium zitiert übrigens nicht nur Jesaja, sondern auch aus dem Propheten Maleachi. Da steht zum Beispiel, seht, ich sende meinen Boten, er soll den Weg für mich bahnen. Und im Buch Maleachi, in dem Prophetenbuch, wird auch gesagt, dass Elia kommt, bevor der Tag des Herrn kommt. Da sende ich zu euch den Propheten Elia. Und diese Ankündigung war den Leuten bewusst und wurde von ihnen erwartet. Die Juden, zu dem Zeitpunkt waren sie von den Römern besetzt, haben auf die Erfüllung dieser Worte gewartet. Jetzt muss man wissen, die Juden hatten noch kleine Freiheiten. Also die Römer haben irgendwie gemerkt, okay, wenn wir denen das alles nehmen mit ihrer Religion, dann werden die aufmüpfig. Also haben sie das gelassen, ne, wenn die noch an ihren Gott glauben dürfen. Und sie hatten sogar noch ihre eigenen Könige, ja, von den Römern eingesetzt. Aber dann bleiben die ruhig. Und trotzdem haben die Leute insgeheim gehofft, hey, da kommt einer, der haut jetzt mal den Römern richtig auf den Kopf, wie so ein Asterix vielleicht, und dann sind wir frei. Darauf haben die Leute gewartet, auf politische Befreiung und auch darauf, dass es ihnen in ihrem Leben jetzt gut geht. Und Markus schreibt jetzt nun explizit, also wenn Elia, also Johannes, das haben sie ganz klar gesehen, kommt, dann weist der auf den Messias hin, dann passiert gleich was. Und Johannes bleibt am Boden. Johannes war keiner, der sich selbst vermarktet hat. Er war sicher jemand, der den Weg gewiesen hat, aber er war nicht das Licht. Weil er sich immer wieder, glaube ich, bewusst gemacht hat, was ist meine Aufgabe? Es geht hier darum, den Weg vorzubereiten, nicht das Ziel zu sein. Und deshalb sagt er den Menschen auch ziemlich deutlich, also worum es wirklich bei Jesus geht. Es geht darum, dass ihr frei werdet, dass ihr Vergebung empfangt, dass ihr umkehrt zu diesem Gott. Ja, in diesem Beinamen, den er hat, Johannes der Täufer, da steckt er schon ganz stark drin. Es geht darum, umzukehren. Er tauft die Leute mit Wasser, um sie vorzubereiten. Und hier geht es übrigens nicht um diese traditionellen jüdischen Waschungen, die es bis heute gibt, sondern diese Taufe weist schon darauf hin, dass Gott Gericht halten wird. Und die Leute sollen umkehren, sollen sich neu auf Gott fokussieren. Und wenn da so viele Leute hinpilgern, dann machst du das nicht privat. Also dann ist so eine Taufe nicht so drei Leute, sondern da steht eine Menge. Das heißt, es ist was Öffentliches. Du bekennst öffentlich, ich drehe mich neu zu Gott um und verändere mein Leben, bekenne meine Sünde. Aber das reicht Gott nicht. Denn deshalb sagt Johannes, hey, ich taufe euch mit Wasser. Aber der nach mir kommt, der tauft euch mit dem Heiligen Geist, weil das kann euch von innen heraus verändern. Das braucht es ganz am Ende, diese Taufe im Heiligen Geist, die kommen wird. Johannes war mutig, er war klar, er war unbequem, aber nie selbstverliebt. Und er hat etwas kultiviert, was ich mal als selbstbewusste Demut beschrieben habe. Das ist, glaube ich, auch ein Vorbild, was wir für uns mitnehmen können. Johannes war selbstbewusst demütig. Was meine ich damit? Ich glaube, er war selbstbewusst, weil er wusste, wer er war. Und wir dürfen das auch. Du bist Gottes Kind. Das darfst du selbstbewusst wissen. Du bist gemacht von ihm, wertvoll, du bist gerettet. Ja, wir dürfen heute Abend mal feiern, da wird uns das vielleicht nochmal auf eine andere Art und Weise bewusst. Und wir dürfen trotzdem demütig bleiben. Weil wir sind die, die so beim Flughafen auf dem Rollfeld mit dem Leuchtstab winken, aber wir sind nicht der Pilot im Flugzeug. Ja, wir sind die Einweiser. Wir sind wie eine Fackel auf dem Weg zum richtigen Feuer. Genauso wie Johannes, der wusste, wo sein Platz war. Ich glaube, wir können das von Johannes lernen, wir können das mitnehmen. Selbstbewusste Demut, übrigens auch ein Markenzeichen von Jesus. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet herzlich mit Jerusalem. Und wie ein Hirte weidet er seine Herde. Seine Lämmer nimmt er auf seinen Arm und trägt sie an seiner Brust. Die Muttertiere führt er sicher. Trost ist in der Bibel, ja, auch dem anderen gute Worte zuzusprechen, ihn zu beruhigen. Aber Trost ist auch ein Eingreifen, das eine Lage verbessert. Also wenn hier die Leute diese Worte hören, tröstet, tröstet mein Volk, dann ist das nicht nur, ja, wird alles gut. Es ist keine Vertröstung, sondern es ist wirklich dieser Zuspruch, hey, Gott wird eingreifen. Und dann dieser Vers, redet herzlich, redet freundlich. Es bedeutet wörtlich, redet zum Herzen. Und altorientalisch gesehen, biblisch gesehen, ist das Herz da, wo dein Wille ist. Also es ist nicht irgendwas Gefühlsmäßiges, sondern es geht darum, eine Entscheidung zu treffen. Zu dem, wo du dich entscheidest zu reden. Und Gott macht durch Jesaja dem Volk Mut, sich wieder umzukehren, umzudrehen zu dem wahren Licht. Und Gott machte den Menschen durch Johannes Mut, sich genauso neu auf Gott auszurichten, eine Entscheidung zu treffen. Und das ist auch das, was Jesus weitergegeben hat. Und auch wenn vielleicht Johannes Methoden ein bisschen unkonventionell erscheinen, glaube ich, sie haben diese Botschaft, dass Gott uns einlädt zum Leben in Freiheit. Ein Leben frei von Schuld, frei von Scham, frei von gesellschaftlichen Erwartungen. Also die hat Johannes auf mancher Stelle erfüllt und dann auch wieder nicht. Frei von mir selbst, frei Gottes Schuld, Gottes Liebe zu empfangen. Frei selber zu lieben und frei zu vergeben. Und frei auch mich führen zu lassen wie so ein Schaf von seinem Hirten. Da muss ich mich auch zu entscheiden, das zuzulassen. Eben selbstbewusst und demütig, weil ich weiß, wer ich bin. Ich bin Gottes Kind und gleichzeitig bin ich sein Geschöpf, was nur ein Bruchteil von dem weiß, was er weiß und kann, was er kann. Johannes war so ein Licht auf dem Weg. Vielleicht so ein Hinweisschild und da geht es nach draußen, aber die Tür müssen wir trotzdem nehmen. Nur das Hinweisschild, das bringt nichts, wenn da keine Tür ist. Jesus sagt selbst, nochmal kurz zur letzten Woche, dass wir als Lichter sollen, leuchten sollen, dass wir Salz und Licht sind. Eine Stadt auf dem Berg kann nicht verborgen bleiben. Ein Johannes in der Wüste, der war nicht verborgen. Der hat sich aber auch nicht versteckt. Unser Leben als Christ bleibt nicht ungesehen. Ich bin da sehr von überzeugt, dass, auch wenn wir das selber vielleicht gar nicht merken, wenn wir uns an dem orientieren, was die Bibel uns an Hinweisen gibt, wie wir leben sollen, an Geboten gibt, wie wir unser Leben so führen, wie Gott sich das wünscht, dass Menschen das auffällt. Und Johannes war so ein Licht, das den Weg zu Jesus gezeigt hat, in einer langen Reihe von Propheten, Aposteln, Kirchenvätern und Müttern. Und wir können auch solche Lichter sein, durch unser Verhalten, durch unsere Worte und durch das, wie wir mit anderen Menschen umgehen. Das heißt jetzt nicht, dass du so laut sein musst wie vielleicht ein Johannes, der so ja, fast eine Stadionbeleuchtung hatte. Aber wir dürfen auch kleine Teelichter sein, weil auch die machen Licht. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir unseren Glauben authentisch leben. Also nicht irgendwelche Masken aufziehen, nicht nur so tun hier im Gottesdienst, sondern Menschen wirklich Trost zusprechen und Trost geben durch das, was wir tun. Da, wo ich Gottes Trost erlebt habe, darf ich das anderen tröstend weitergeben. Und so wie Jesaja und Johannes Mut machen, darf ich Menschen ermutigen. Advent heißt, zum einen Gott kommt zu uns in der Krippe, macht sich ganz klein. Und andererseits heißt es, er kommt wieder. Wir warten darauf, dass er wiederkommt. Wir feiern nicht nur etwas, was passiert ist, sondern wir feiern auch etwas, was passieren wird. So ähnlich, wie es den Leuten damals ging. Er kommt als der, der endgültig siegt, als der Trost spendet, sodass im neuen Jerusalem alle Tränen getrocknet werden. Er kommt als Licht, sodass da noch nicht mal irgendeine Lampe, irgendeine Sonne nötig ist. Ich habe noch ein paar praktische Ideen, praktische Impulse, wie das gehen kann. Das erste ist, dass wir vielleicht den Scheinwerfer auf Jesus richten. Was meine ich damit? Frag dich mal regelmäßig, worauf lenke ich meine Aufmerksamkeit? Wenn du mit anderen Menschen redest, vielleicht aber auch mit dem, womit du dich beschäftigst. Das zweite ist Mut zur Wüste. Damit meine ich jetzt nicht solche Wüstenzeiten, wo man das Gefühl hat, Gott spricht dich. Sondern ich meine bewusst, so wie die Menschen das gemacht haben, wie Jesus das gemacht hat und auch Johannes, sich mal rauszuziehen, aus dem Alltag rauszugehen. Und ich frage mich manchmal, wo brauche ich die Wüste gerade? So dieses, dass einfach nur ich vor Gott bin, ohne Ablenkung, ohne irgendwer oder irgendwelche Medien, die was von mir wollen, frei vor ihn kommen kann, ohne Erwartung. Und ich weiß, dass manche solche stillen Tage machen, Einkehrtage, Gebetsspaziergänge. Es kann aber auch mal eine halbe Stunde Spaziergang sein, mich rauszunehmen und so eine Wüstenzeit mir selber zu verordnen. Ich mache euch da Mut zu. Und die Frage, wie kann ich anderen helfen, Jesus zu begegnen? Wie kann ich anderen helfen? Vielleicht durch eine Einladung zum Heiligabend-Gottesdienst. Vielleicht durch ein Gebet, vielleicht durch ein offenes Ohr, eine praktische Hand. Johannes hat zur Umkehr gerufen und das war keine einmalige Aktion. So, jetzt machen wir hier die Taufe und dann ist es fertig. Nein, es ging darum, da drin zu bleiben. Das war eine Haltung, die er gelebt hat. Und er war authentisch, interessant authentisch. Also manches davon wirkt irgendwie für uns vielleicht ein bisschen seltsam. Hat übrigens Anklänge von dem, wie Johannes aufgetreten ist mit Heuschrecken und Kamelhaar, wie Elia in rabbinischen Schriften beschrieben wird. Auch deshalb haben die Leute das so mit ihm verknüpft. Aber er war authentisch. Und Johannes war ein Licht in der Wüste, nicht um selber zu glänzen, nicht um da den Fame abzuholen, sondern er hat den Weg erhellt. Und wir sind berufen, auch solche Lichter zu sein. Auf andere Art und Weise, aber wir dürfen auch Menschen trösten, freundlich zu ihnen reden, weil wir nicht das Ziel sind, aber wir sind so Wegweiser, wir sind so kleine Knicklichter auf dem Weg irgendwo hin zu einem großen Licht, zu Jesus, der für uns und durch uns leuchtet. Amen.